SWR 1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz.
Schönen guten Tag zusammen. Es gibt ja viele Läden, die momentan unter einer Umsatzflaute leiden. Aber besonders krass ist der Unterschied zwischen normalen Zeiten und Corona momentan in Wintersportläden. Klar, wer lässt gerade schon Ski schleifen oder kauft ein neues Snowboard, wenn in Deutschland alle Skilifte zu sind und für Österreich strenge Einreisebeschränkungen gelten. Deshalb gähnende Leere in den Wintersportläden und entsprechend auch die Stimmung bei den Händlern.
Das Wort schlechter Winter ist eigentlich schon zu untertrieben.
Wie die Ski- und Snowboard-Ausrüster mit der schwierigen Situation umgehen, darüber berichten wir gleich ausführlich. Außerdem fragen wir einen Psychologen, warum Bewerber in Online-Vorstellungsgesprächen deutlich schlechter abschneiden als in persönlichen Gesprächen vor Ort. Und wir verabschieden stilvoll den IKEA-Katalog, der nach 70 Jahren eingestellt wird. Damit herzlich willkommen bei der Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie dabei sind. Die Ski- und Snowboard-Saison hätte in diesem Jahr so schön sein können. In den vergangenen Tagen und Wochen hat es in den Höhenlagen geschneit. Auch an der Schwarzwaldhochstraße oder am Feldberg ist alles immer noch weiß und winterlich. Aber die Skilifte in Deutschland bleiben wegen Corona geschlossen. Und in Österreich gelten für die Weihnachtsferien strenge Einreiseregelungen. Welche Folgen das für die Ski- und Snowboardläden hat, das haben wir einen Händler in Mainz gefragt, der in diesen Tagen eigentlich Hochsaison hätte.
Ein inzwischen seltenes Geräusch bei der Firma Ski- und Sportprofis. Durch eine riesige, 8 Meter lange Schleifmaschine wird ein paar Ski gejagt. Orange-gelbe Funken sprühen. Eigentlich würde die Maschine jetzt ständig Skier schleifen und wachsen. Aber es gibt keine Kunden in dem Geschäft in Mainz-Ebersheim. Inhaber Stefan Wehrhusen.
Also am zweiten Adventssamstag um 12 Uhr habe ich den größten Teil meiner Leute nach Hause geschickt, weil ein Kunde bis dahin da war. Normalerweise ist der Teufel los und morgens bis abends geht hier der Tank ab, da stehen die Leute und warten, dass sie bedient werden. Und trotzdem, wenn dann 12 bis 15 Personen hier als Personal da sind, ist hier die Hütte voll, ne? Der Parkplatz steht voll, die gegenüberliegende Straßenseite steht voll. Das ist halt jetzt momentan gar nicht. Ne?
Normalerweise würde er jetzt 30% seines Jahresumsatzes mit Skiern, Kleidung und Zubehör machen. Doch weil die Skipisten in den Alpen vorerst geschlossen bleiben, herrscht auch in seinem Laden Flaute. Verkäufer Daniel Wilhelm ist in Kurzarbeit.
Ja, katastrophal. Ich habe tatsächlich vor wenigen Tagen mit meiner Heimat telefoniert. Auch da sind die Sportgeschäfte menschenleer. Es kauft keiner ein. Es ist ein direkter Grenzort. Also auch da mit der Anbindung zu Österreich ist es natürlich immer wieder schwierig. Da die Hotellerie und Gastronomie bis 10. Januar auch geschlossen ist, läuft sich da letztendlich wahrscheinlich auch nur auf Schadensbegrenzung hinaus. Und das Wort schlechter Winter ist eigentlich schon zu untertrieben.
Bereits im Frühjahr war das Mainzer Sportgeschäft 6 Wochen geschlossen. Inhaber Stefan Wehrhusen wurde vom Lockdown überrascht.
Wir haben 160.000 weniger Umsatz gemacht. Und das ganze Ostergeschäft ist ausgefallen.
Gleichzeitig musste er aber im vergangenen Frühjahr schon die Ware für die neue Saison ordern. Das bringt zusätzlich jetzt Probleme.
Unsere Liquidität, die läuft halt jetzt gerade weg. Wir haben natürlich unsere Winterware gekauft. Als wir gekauft haben, war noch kein Lockdown damals. Und wir waren auch sicher, der Winter geht wieder los. Ne? Und ja, jetzt steht die Ware hier und keiner kommt, was das Thema Ski angeht.
Normalerweise hätte er bis Mitte Dezember schon 60 bis 70 Paar Ski verkauft und 100 Paar Skischuhe. Jetzt sind es gerade mal jeweils 8 bis 10. Alternativen gibt es kaum. Wenn Lifte geschlossen sind, könnten die Skifahrer mit Tourenski die Berge raufkraxeln oder Langlauf machen. Doch einen Trend dahin sieht Sportartikelhändler Stefan Wehrhusen nicht.
Langlauf machen wir vielleicht 5% von dem Umsatz, was wir mit Skiern machen. Ne?
Trotzdem ist der Einzelhändler, der selbst seit seinem 4. Lebensjahr begeisterter Skifahrer ist, noch optimistisch.
Ich denke mal, dass wir jetzt nicht an Weihnachten Skifahren gehen können, auch nicht Anfang Januar. Aber ich schätze mal so vielleicht Mitte Februar, dass da vielleicht wieder eine Möglichkeit gibt, wenn man richtige Maßnahmen ergreift und mal einfach durchgreift. Aber Skilaufen ist auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir alle gesund sind. Und daran sollten die Leute einfach mal denken.
Ja, besser kann man es wohl nicht auf den Punkt bringen. Ein Mainzer Wintersportausrüster leidet in der Corona-Pandemie unter einer Umsatzflaute. Wolfgang Brauer hat berichtet. Vorstellungsgespräche per Videokonferenz. Sie sind unkompliziert, sparen Zeit und Reisekosten und tragen dazu bei, unnötige Kontakte zu vermeiden. In der Corona-Pandemie werden Online-Vorstellungsgespräche deshalb immer mehr zum Mittel der Wahl. Aber jetzt hat eine Studie der Uni Ulm ergeben, dass Bewerber und Bewerberinnen bei digitalen Vorstellungsrunden deutlich schlechter abschneiden als in persönlichen Gesprächen vor Ort. Und darüber sprechen wir mit dem Psychologen Johannes Basch. Er hat die Studie geleitet. Hallo, Herr Basch.
Hallo.
Woran liegt das denn, dass Menschen, die online befragt werden, schlechter abschneiden?
Also wir haben in unserer Studie herausgefunden, dass Bewerber sich in Videokonferenzinterviews weniger von ihrer Schokoladenseite zeigen können. Das heißt, sie fühlen sich ein bisschen weniger wohl dabei, soziale Taktiken zu verwenden, um sich in einem guten Licht darzustellen. Das bezeichnen wir in der Forschung auch als Impression Management. Da kann man darunter verstehen, dass man sich eben beim Interview ein bisschen einschmeichelt, dass man sich von seiner besten Seite zeigt, dass man Erfolge betont und vielleicht den ein oder anderen Misserfolg auch unter den Tisch kehrt.
Ganz wichtiges Thema in Ihrer Studie, der Blickkontakt, der bei Videokonferenzen oft fehlt oder einfach schwerer zu suchen ist. Warum ist dieser Blickkontakt so wichtig?
Also wir haben in unserer Studie herausgefunden, dass dieser Blickkontakt so eine Ursache für soziale Taktiken ist. Das heißt, wer Blickkontakt sucht und herstellt, führt quasi schon die erste soziale Taktik durch, denn er versucht eine Verbindung zu seinem Gesprächspartner aufzubauen und fühlt sich dann einhergehend halt auch wohler dabei, weitere soziale Taktiken zu verwenden, sich eben einzuschmeicheln oder Erfolge zu betonen.
Das heißt auch Nähe zu schaffen möglicherweise?
Ganz genau.
Würden Sie demnach jedem Bewerber raten, auf ein persönliches Gespräch zu bestehen?
Ja, also wenn ich als Bewerber die Wahl habe, würde ich auf jeden Fall das persönliche Gespräch wählen. Momentan haben wir ja nicht so richtig die Möglichkeit, das zu machen. Aber als Bewerber würde ich das auf jeden Fall machen. Beides hat Vorteile. Es ist also nicht verwerflich, nach der Pandemie Videokonferenzinterviews beizubehalten. Aber dann würde ich das auf jeden Fall für alle Bewerber konstant halten, aus Fairnessgründen.
Im Moment haben wir oft nicht die Wahl wegen Corona. Worauf sollte man als Bewerber, als Bewerberin denn achten, wenn man ein digitales Vorstellungsgespräch vorbereitet und dann auch durchführt?
Genau, also man kann sich eigentlich darauf vorbereiten, wie man das auf jedes andere Vorstellungsgespräch, das man persönlich führen würde, auch tut. Ich würde mich angemessen kleiden. Ich würde mich auch so normal verhalten wie möglich. Das heißt auch versuchen, die Kameraeinstellung ein bisschen weiter hinten zu machen, sodass man auch den ganzen Körper sieht, sodass ich nonverbale Signale auch senden kann und Gestik und Mimik einsetzen kann. Dann würde ich aber darüber hinaus noch darauf achten, dass ich einen neutralen Hintergrund habe bei meiner Videokonferenz, sodass keine prekären Bilder im Hintergrund sind oder dass man irgendwie abgelenkt wird, auch als Bewerter. Und was man auch machen kann, ist die Kameraeinstellung so zu wählen, dass man quasi beides kann, sowohl Blickkontakt herzustellen, indem man in die Kamera schaut, als auch noch das Bild des Gesprächspartners zu sehen, sodass ich auch noch ein bisschen auf seine sozialen Hinweisreize ein bisschen mich anpassen kann.
Was ist denn für Unternehmen letztlich die Schlussfolgerung aus Ihrer Studie? Sollten Firmen gerade jetzt in der Krise bei einer Stellenausschreibung tatsächlich besser alle Vorstellungsgespräche per Video durchführen, um das Verfahren eben fair zu gestalten?
Genau, also wenn dann für alle das gleiche Verfahren, wirklich aus Fairnessgründen, sodass Bewerber, die eben per Videokonferenz interviewt werden, dass die keinen Nachteil dadurch haben. Und gerade momentan durch die Krise sind wir schon darauf angewiesen. Aber auch danach kann man sich die Vorteile von Videokonferenzinterviews ja auf jeden Fall zunutze machen. Die erhöhte Flexibilität, aber dann wie gesagt für alle gleich.
Sagt der Psychologe Johannes Basch von der Uni Ulm. Er hat eine Studie geleitet, die zum Ergebnis kommt. Jobbewerber und Bewerberinnen schneiden bei Online-Vorstellungsgesprächen deutlich schlechter ab als Kandidaten in persönlichen Gesprächen vor Ort. Es war eine Nachricht, die viele Freunde der skandinavischen Einrichtung sehr hart getroffen hat. Der IKEA-Katalog wird nach 70 Jahren eingestellt. Das ist wirklich sehr schade, findet auch unser Autor Christoph Azzone. Hier sein Brief an den IKEA-Katalog, wie immer nicht ganz ernst gemeint.
Hey, lieber IKEA-Katalog, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Stirbst du schon oder gibt's dich noch? Was ist das nur für ein grausames Jahr? Jetzt gehst auch du, IKEA-Katalog. Angeblich das einzige IKEA-Produkt aus echtem Holz. Woher sollen jetzt die jungen Eltern in den urbanen Lofts die Namen für ihre Kinder hernehmen? Und wie soll ich mich auf fremden Toiletten heimisch fühlen, wenn dort nicht ein Exemplar liegt? 1951 gab es deine erste Ausgabe, noch ein Jahr vor der ersten Bild-Zeitung, und du warst seither beständig deutlich näher an der Wahrheit. Aber du bist ja auch keine Zeitung, lieber IKEA-Katalog, sondern Kunst. Ein, Zitat, möblierter Roman, den Literaturgegenpapst Helmut Karasek empört ablehnte, weil er sich, nochmal Zitat, tump angeduzt fühlte. In deiner besten Zeit, lieber IKEA-Katalog, hattest du eine weltweite Auflage von 200 Millionen. Das toppt eigentlich sonst nur die Bibel, auch so ein Buch voller seltsamer Namen. Und mit einem Bettgestell namens Gutfick galtest du in so manchem konservativen Landstrich ja schon fast als Porno. Dass allerdings allein durch dein Ende nun auch schlagartig die Klimaerwärmung aufhört und das eingesparte Papier stattdessen zur Optimierung der Köttbullar-Konsistenz genutzt wird, sind bösartige Gerüchte. Und zu guter Letzt ist es ja auch kein endgültiger Abschied, lieber IKEA-Katalog. Schließlich wird ja nur deine Papierausgabe eingestellt. Dich selber gibt es natürlich weiterhin, digital im Netz. Da können sich die jungen Eltern in ihren urbanen Lofts die Namen für ihre Kinder jetzt eben online aussuchen. Passt doch, da haben sie sich schließlich auch kennengelernt. Es grüßt dich herzlich, dein Fan, Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Martin Werle, seine Bücher und Ratgeber sind alle Bestseller und in unserer Sendung beantwortet er Ihre Fragen. Eine Hörerin, die gerne anonym bleiben will, möchte gerne Folgendes wissen. Ich habe BWL studiert und arbeite in der Automobilbranche. Trotz meiner 50% Teilzeitstelle habe ich mir über die Jahre einen festen Platz in der Firma erarbeitet. Die Chefs sind sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Meinem Unternehmen geht es aber ähnlich schlecht wie anderen Firmen in der Autobranche. Gerne würde ich mich deshalb nach einem Job mit besseren Zukunftsaussichten umsehen. Gäbe es da nicht mehrere Probleme? Erstens, die schlechten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt wegen Corona. Zweitens, kann ich nicht mehr als 50% Arbeitszeit anbieten. Und drittens, hätte ich das Gefühl, wieder ganz unten anfangen zu müssen, weil meine bisherigen Aufgaben nicht auf andere Firmen übertragbar sind. Was raten Sie mir also? Soll ich lieber in meinem alten Job bleiben? Soweit die Frage der Hörerin und hier ist die Antwort von Karrierecoach Martin Werle.
Also ich würde Ihnen niemals raten, in einem Job zu bleiben, in dem Sie unglücklich sind, weil Sie haben nur dieses eine Leben und dieses eine Leben ist rascher vorbei, als Sie es glauben. Darum sollten Sie unbedingt einen Job suchen, der Sie erfüllt und wenn es der aktuelle nicht ist, dann brauchen Sie einen anderen. Wobei ich die Bedenken sehr ernst nehme. Also aufgrund von Corona ist es sehr schwierig im Moment, einen Job zu finden. Aber denken Sie daran, einige Branchen, die müssen jetzt aufstocken. Wenn Sie den ganzen medizinischen Bereich zum Beispiel nehmen, da brummt der Motor gerade, im Pharmabereich brummt der Motor. Also schauen Sie mal, wo läuft die Wirtschaft im Moment nicht trotz, sondern wegen Corona besonders gut. Und die 50%, die Sie anbieten, das muss ja gar kein Nachteil sein, weil es viele Firmen gibt, die entweder Jobs haben, die bislang von einer Mutter oder einem Vater gemacht werden, die dann in Elternzeit gehen. Da gibt es also einen Austauschbedarf. Oder es gibt auch Firmen, die tatsächlich gezielt nach 50% Kräften suchen. Das muss halt einfach passen und Sie müssen dann offen mit Ihrer Situation umgehen. Und dann, glaube ich, haben Sie schon eine ganz gute Chance. Und was das ganz unten anfangen angeht, ich glaube, das ist immer so, wenn man irgendwo anfängt, dass man sich wieder einarbeitet. Aber wenn man im Tal ist, dann kann man auf den Gipfel laufen, man kommt immer von unten. Und ich finde, das hat auch was Motivierendes, dass man sich da jeden Tag steigern und weiter nach oben arbeiten kann.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
In der Corona-Pandemie wurden unglaublich viele kreative Ideen aus der Not geboren, allen voran in der Gastronomie. Die Aktion eines Gastwirts aus Uldingen-Mühlhofen im Bodenseekreis hat besonders hohe Wellen geschlagen. Vor allem in sozialen Netzwerken war die Resonanz riesig. Denn bei dem Gastwirt wurde in den vergangenen Wochen wieder stilvoll serviert an Gäste auf dem Parkplatz, die mit dem eigenen Wohnmobil gekommen sind. Und SWR-Reporter Thomas Wagner hat sich das Wohnmobil-Dinner mal zeigen lassen.
Unterwegs mit Rosi.
Das ist ja Panna Cotta, gefüllte Pfannkuchen mit Vanillesoße. Ja, und schnell laufen.
Rosi, Kellnerin im Sternen in Uldingen-Mühlhofen, zieht sich eine dicke Jacke über, hastet mit dem Dessert über den riesigen Parkplatz vor dem alteingesessenen Traditionsgasthaus.
Jetzt gehen wir ans Wohnmobil und bringen Sie das hier. Der Hauptgang hatten Sie schon gehabt. So, bitteschön. Ist bei Ihnen ein besonderer Anlass?
Ja, wir haben den Hochzeitstag.
Ihren Hochzeitstag. Wir wünschen Ihnen alles Gute.
Dankeschön. Dank.
Weiße Tischdecke, zwei halbgefüllte Rotweingläser auf dem Tisch. Simone und Jörg Eid aus Geislingen lassen es sich gut gehen in ihrem Wohnmobil. Vom nahegelegenen Gasthaus haben sie sich ein leckeres Menü servieren lassen.
Ja gut, es ist natürlich jetzt eine Alternative zum Restaurant auf alle Fälle. Man sitzt doch im Warmer, man sitzt auch nicht daheim jetzt unbedingt, wo man jetzt eigentlich ans Haus sowieso schon gebunden ist, sondern es ist einfach der Vorteil, man ist doch ein bisschen außerhalb, man kommt ein bisschen raus und kann jetzt im Wohnmobil ein bisschen was Besonderes haben vom Essen her dann und sich da ein bisschen verwöhnen dann.
Mittlerweile stehen 5 Wohnmobile auf dem Parkplatz. Rosi, die Bedienung, steuert mit ihrem Tablett mal dieses, mal jenes an.
Zum Glück, die Wohnmobile retten uns so ein bisschen, diese Aktion. Die Leute fahren mit ihrem Wohnmobil bei uns auf dem Parkplatz und werden von unserem Servicepersonal in ihren eigenen rollenden 4 Wänden bedient.
So Juniorchef Martin Möcking. Ein Gast hatte ihn im Gespräch auf diese Idee gebracht, Anfang November, als auch der Sternen schließen musste. Seit 4 Wochen bietet Möcking nun ein Wohnmobildinner an, direkt auf seinem Parkplatz nebenan.
Gut, die Wohnmobile sind wichtig für uns. Also ohne das würde es also zumindest unter der Woche mau aussehen. Also am Wochenende ist es die Hälfte ungefähr vom Umsatz.
Hochbetrieb in der Küche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drangieren, klopfen, hacken und putzeln, was das Zeug hält. Dass sie alle ihren Job behalten haben, hängt auch mit den Wohnmobilen draußen vor der Tür zusammen. Seniorchefin Sabine Möcking.
Also wir haben unser Küchenpersonal nicht in Kurzarbeit geschickt, die schaffen durch, weil wir sie natürlich brauchen. Wir haben jeden Tag ganz schön zu tun.
Manuela und Florian Geisler aus Meckenbeuren lassen es sich in ihrem Wohnmobil gut gehen auf dem Parkplatz vor dem Restaurant.
Ich bin entlastet, ich muss nicht in der Küche stehen. Man wird hier bedient, wie im Restaurant und noch viel besser, weil irgendwie ist es hier eine intime, gemütliche Atmosphäre zu viert und das genießen wir ganz besonders.
Die servieren, sobald man ankommt, mit Kerze und Blumen und Servietten. Das ist ein richtiges Event.
Mittlerweile hat das Projekt um die 400 Nachahmer gefunden, bundesweit.
Ja, schöne Aktion, viele Nachahmer, aber inzwischen schon wieder gestoppt. Wegen der Ausgangssperre, die in Baden-Württemberg aktuell angeordnet wurde, findet erstmal kein Wohnmobil-Dinner mehr statt. Sobald es wieder möglich ist, will der Sternenwirt aus Uldingen die Aktion weiterführen. Das war die Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sina Rosenkranz.
SWR1 Arbeitsplatz.